Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Massimo Majo, herzlich willkommen. Welche Infos aus der Ukraine und aus Russland sind derzeit glaubwürdig und welche sind es nicht? Um das rauszufinden, werden Open-Source-Recherchen gerade immer wichtiger, also Recherchen, wo sämtliche öffentlich zugängliche Bilder und Infos zu einem bestimmten Ort beispielsweise gesammelt werden und verglichen werden und wo dann eben versucht wird, durch verschiedene Perspektiven ein möglichst präzises, reales Bild zu bekommen. Quasi digitale Nachverfolgung von dem, was in der Realität passiert. Wird auch oft mit OSINT abgekürzt, diese Methode Open Source Intelligence. Haben Sie vielleicht schon mal gelesen in diesen Tagen. Ich habe darüber gesprochen mit Alice Echtermann. Sie ist bei der Rechercheorganisation Korrektiv als Faktencheckerin tätig und nutzt da unter anderem eben auch Open Source Recherchen. Und bevor wir genauer über diese Methode gesprochen haben, wollte ich erstmal allgemein von ihr wissen, mit was für Bildern aus diesem Krieg sie denn gerade konfrontiert ist und wie viele Fakes sie da findet.
Das Ganze hat sich in den vergangenen Tagen ziemlich verändert, muss man sagen. Also bevor Russland die Ukraine offen angegriffen hat, haben wir eine andere Art von irreführenden Informationen gesehen als jetzt. Vorher war das so, dass vor allen Dingen vereinzelte Beiträge unterwegs waren, die in Deutschland gar nicht unbedingt so weit verbreitet wurden. Also es waren dann zum Beispiel Videos von den Separatisten in der Ostukraine, die zum Beispiel über die Notwendigkeit aus ihrer Sicht zur Evakuierung gesprochen haben. Und da wurde dann zum Beispiel anhand der Metadaten der Videos nachgewiesen, dass das schon 2 Tage vorher aufgezeichnet wurde. Also die aktuelle Dringlichkeit, die in dem Video dann ausgedrückt wurde, dann irgendwie in Zweifel stand. Und seit nun wirklich Russland die Ukraine angreift, sind es andere Arten von Bildern. Da gibt es ja Luftangriffe, Explosionen, Einschläge. Das alles wird immer dokumentiert von Menschen. Und was wir jetzt sehen, ist vor allen Dingen, dass diese Fotos in Frage gestellt werden. Also dass versucht wird, diese Fotos und Aufnahmen, Videos als Fake zu bezeichnen.
Darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Erstmal diese Recherche, diese Open-Source-Recherche. Ich habe ja gerade versucht, das zu erklären. Also Bilder im Netz sozusagen als Puzzleteile zusammenfügen aus verschiedenen Perspektiven und umfassendes Bild erzeugen. So verstehe ich das. Können Sie das vielleicht mal konkret machen für uns? Wie sieht so eine Recherche aus?
Also wir sind da, muss man ganz ehrlich sagen, auch nicht die größten Experten, die es auf diesem Gebiet gibt. Wir können Gott sei Dank auf die Expertise von anderen zurückgreifen, die das wirklich hauptberuflich machen, muss man sagen. Also da sind es Leute zu nennen wie Bellingcat oder auch das Center for Information Resilience. Die sind darauf spezialisiert, auch sogenanntes Geolocating zu machen. Also wirklich richtig mit Satellitenaufnahmen Orte zu finden, dann zu verifizieren anhand von Merkmalen in der Landschaft. Das mit den aktuellen Aufnahmen, die ja meistens von Laien gemacht werden, Handyvideos, verwackelte, unscharfe Bilder, das dann abzugleichen und zu sagen, das ist an diesem oder jenem Ort passiert, so und so war das, das ist der Ablauf, die Himmelsrichtung, was auch immer. Da gibt es auch verschiedene Tools, mit denen man sich da, deren man sich da bedienen kann zur Hilfe, aber es ist es bedarf schon etwas Übung und man kann auch leicht mal falsche Schlüsse ziehen, wenn man nicht aufpasst. Also da gibt es durchaus ein paar Tücken dabei.
Man kann sich das ja auf Twitter angucken. Also da werden viele dieser Open-Source-Rechercheergebnisse geteilt, die Bilder geteilt, als Fakes markiert. Und ich habe da gestern auch mal reingeguckt und hatte das Gefühl, es geht unheimlich schnell. Ganz viele Fakes werden da aufgedeckt, scheinbar. Sie sagen jetzt schon, dass es auch Tücken gibt. Wie nah kommt man denn an die Wahrheit, wenn man diesen Vergleich macht?
Ja, man muss eben immer ein bisschen aufpassen und sich eben auch gewisses Hintergrundwissen aneignen. Also zum Beispiel wurde jetzt ziemlich viel mit den sogenannten Metadaten von Videos gearbeitet. Die Metadaten von Videos sagen im Prinzip, sind in der Videodatei versteckte Informationen, die man auslesen kann mit bestimmten Tools. Da steht dann drin, wann wurde dieses Video erstellt, wurde es vielleicht sogar auch bearbeitet, was für einen Dateinamen hatte dieses Video und so weiter. Das Problem dabei ist, dass bestimmte soziale Netzwerke, zum Beispiel Facebook, die Metadaten von hochgeladenen Videos entfernen. Das heißt, man kann nicht einfach von jedem Video, das man irgendwo sieht, das herunterladen und die Metadaten auslesen, weil die sind oft völlig unbrauchbar. Und das ist das, was ich damit meinte, mit leicht falsche Schlüsse ziehen. Es ist jetzt schon momentan so, dass einige Fakes entdeckt werden, aber sehr viel häufiger sehen wir eben gerade, dass Dinge, die gar nicht Fake sind, als Fake bezeichnet werden, um eben zu versuchen, diese Angriffe Russlands auf die Ukraine auch klein zu reden oder wegzureden.
Das heißt, da wird dann ein anderes Narrativ drumherum gebaut, um diese Bilder, die eigentlich Tatsachen sind.
Genau, also wir haben da jetzt ein Beispiel gehabt, da ging es um ein bombardiertes Wohngebäude zum Beispiel. Das war in der Nähe einer sehr großen Stadt, auch eher im Osten der Ukraine. Und dieses Gebäude, also sämtliche Nachrichtenagenturen haben Bilder von diesem Gebäude, das halt zerstört war, verbreitet. Und da wurde im Nachhinein versucht zu konstruieren auf Telegram, dass die Aufnahmen eigentlich von 2018 wären und von einer Gasexplosion stammen würden. Und das ist ganz perfide, weil gerade wir als Faktenchecker weisen ja auch oft darauf hin, dass es genau solche Art von Desinformation durchaus auch gibt. Also dass man eben alte Fotos nimmt, alte Videos von irgendwo und einfach behauptet, das hier war jetzt ein aktueller Anschlag, das hier war jetzt ein aktueller Angriff. Und in diesem Fall ist es aber genau andersherum. Da wird dann quasi Verwirrung gestiftet, indem den Leuten, die ja gelernt haben, im Internet muss man alles hinterfragen, alles könnte Fake sein. Den Leuten wird dann quasi jetzt gesagt, dies sei ein Fake, obwohl es das gar nicht ist. Und das ist gefährlich.
Ja, das ist Verunsicherung stiften sozusagen.
Ja.
Können Sie denn vielleicht zum Schluss sagen, wenn man das allgemein sagen kann, was für Kanäle, was für Plattformen sind denn gerade die sichersten, wenn es um glaubwürdige Infos geht und wo sind besonders viele Fakes zu finden?
Ja, also als sicher kann man jetzt eigentlich leider gar keine Plattform bezeichnen. Die werden alle für verschiedenste Zwecke missbraucht. Aber was wir jetzt gerade sehen, ist, dass vor allen Dingen Telegram hier in Deutschland eine sehr große Rolle spielt. Also bei der Weiterverbreitung bestimmter Narrative, bestimmter Dinge über den Ukraine-Krieg spielt Telegram eigentlich gerade die größte Rolle aus unserer Einschätzung. Auch auf TikTok passiert sehr viel, wird uns berichtet und da fangen wir auch gerade an, das Ganze ein bisschen systematischer zu durchschauen und uns einen Überblick zu verschaffen. Und ja, auf Facebook muss man sagen, haben wir bisher sehr wenig gesehen, was uns auch selbst erstaunt. Aber da ist gerade nicht so viel zu finden. Und auch auf Twitter ist es so, dass dort ja eine sehr aktive Community eben von diesen OS und Experten, Journalisten und ja, auch wirklich sehr glaubwürdigen Informationen unterwegs. Also Twitter ist wirklich gerade für so Kriegsberichterstattung, würde ich sagen, die Hauptplattform, wo dann entsprechend wirklich auch sehr viele gute Informationen unterwegs sind, was nicht heißt, dass da nicht auch Fakes dazwischen sein können.
Alice Echtermann war das, Faktencheckerin bei Korrektiv über Open-Source-Recherche. Gehört hier im Kompressor-Podcast.